Wow, schon so viele von euch haben sich für die Live-Session am 1. April angemeldet. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn du auch noch dabei sein möchtest, dann ist jetzt höchste Zeit, dich anzumelden. Es wird eine sehr spannende Session. Ich gehe tief rein, was ich in den letzten 2 Jahren in meinem Leben verändert habe, wie du davon profitieren kannst, wie du selbst diese gewünschten Veränderungen für dich integrierst, dass du raus aus dem Hustle kommst, rein in eine gesunde High-Performance. Und das wird eine super spezielle, einmalige Einladung in dieser Live-Session geben für dich, wie du dieses Jahr wirklich in deine gesunde High-Performance kommst. Ich freue mich auf dich. Alle Informationen dazu findest du auf meiner Homepage. Hallo und herzlich willkommen zum Healthy High Performance Podcast. Ich bin Dr. Jana Scharfenberg, Ärztin, Ayurveda-Expertin, Mutter von 2 Kindern und Unternehmerin. Und ich habe eine Sache, die ich mit dir teilen möchte. Wie können wir alle ein ambitioniertes und erfolgreiches Leben führen, ohne dabei ins Burnout zu geraten oder unsere Gesundheit komplett zu ruinieren? Denn ich finde, Gesundheit ist der wichtigste Erfolgskatalysator, den wir haben. Und dazu gibt es diesen Podcast. Hier teile ich meine wichtigsten Tipps, Hacks und Einblicke, wie du als High-Performerin ein erfolgreiches Business für dich führen kannst, was dich gesünder, glücklicher und zufriedener macht. Freu dich auf inspirierende Gäste, tolle Tipps aus der Praxis und lass uns hier wirklich das alte Erfolgsbild hinterfragen und neue Wege gehen. Episode heute beginnt für mich innerlich gefühlt eine neue Ära. Denn der Podcast ist etwas, was mir unglaublich wichtig ist. Und diejenigen von euch, die mich schon lange kennen, wissen, dass ich über viele, viele, viele Jahre diesen Podcast schon mache. Der hat öfter mal sein Cover geändert, auch vielleicht die Musik, die Intention und auch die inhaltlichen Themen. Und ich habe mir gerade jetzt, als ich gesagt habe, ich möchte mehr über das Thema gesunde High Performance sprechen, habe ich mich natürlich auch nochmal hingesetzt und überlegt, hey, was ist mein eigener Anspruch an diesen Podcast, weil irgendwas machen, um es zu machen, ist nicht mein Stil und ich bin wirklich auch ein Mensch, gerade in der jetzigen Zeit, die sehr darauf aus ist, wo können wir wirklich Formate haben, die in die Tiefe gehen, die uns packen, die uns wirklich berühren, die uns wirklich weiterbringen. Denn Social Media und so weiter sind natürlich super für schnelle Impulse, für den kleinen Konsum, die kleinen Snacks, sage ich mal, zwischendurch. Aber das ist ja nicht das, was uns unbedingt innerlich so packt, ja, dass wir sagen, hey, jetzt möchte ich losgehen und mehr in meine gesunde High Performance kommen. Jetzt möchte ich mehr aus meinem Hustle raus. Wie schaffe ich das? Und dementsprechend möchte ich hier die Intention für diesen Podcast wieder stärken und wieder mehr in den Fokus rücken, dass du hier wieder viel, viel, viel mehr Expertinnen-Interviews findest, auch lange Formate. Ja, ich bin hier ganz offen und ehrlich mit dir. Wenn wir so in die Statistiken schauen, dann ist es so, dass die meisten Menschen am liebsten 20-minütige Podcasts hören oder viele nach 20 Minuten aufhören, weiterzuhören. Und das finde ich spannend, denn ich möchte hier gerne auch so einen Gegenpol zugeben und sagen, nein, ich setze mich wirklich mit Expertinnen hin, ich bereite diese Interviews vor, ich arbeite mich in die Materie ein. Das ist natürlich wahnsinnig zeitaufwendig, ja, und ich mache das Ganze hier kostenlos und natürlich ohne, dass wir Werbemittel hier einsetzen oder Sponsoren haben. Und es lohnt sich aber. Ich finde, aus meiner Sicht ist das so ein wichtiges Medium, um dich nicht nur in die Tiefe zu führen, um dir die Möglichkeit zu geben, wirklich Dinge zu verändern, sondern ja, diese wertvollen Gespräche brauchen wir in dieser schnelllebigen Zeit. Und dementsprechend wirst du jetzt wieder viel mehr Expertinnen-Interviews hier finden, die vielleicht auch mal länger gehen, so wie das heutige Gespräch. Und ich werde auch viel mehr persönliche Dinge teilen, viel mehr, was ich in meinem eigenen Leben verändere, wie ich meine gesunde High-Performance lebe. Und wirklich alles mit der Intention, dich hier zu begleiten und neben all dem anderen, was du da draußen noch kostenlos von meinem Team und mir findest, hier einfach nochmal diese Tiefe hast. Ja, das ist mir ein wahnsinniges Anliegen und deshalb wird es den Podcast weitergeben und eben nochmal mehr Fokus auf das Tiefgründige. Und wenn ich sage tiefgründig und ehrlich und ich möchte, dass sich was verändert, dann ist dementsprechend mein heutiger Gast natürlich perfekt. Ich habe Isabella Rauschen heute hierher eingeladen. Das ist eine ganz wunderbare Kollegin von mir. Sie ist Ärztin, Nervensystemexpertin und Resilienztrainerin. Und sie war tatsächlich vor einigen Jahren schon mal hier im Podcast. Da sprechen wir gleich am Anfang des Interviews drüber. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, dass sie damals schon über so ein wahnsinnig wichtiges Thema gesprochen hat, und zwar über Mindful Parenting und Ayurveda. Und Isa hat sich in den letzten Jahren so unfassbar weiterentwickelt von ihrer Expertise, von ihrer Persönlichkeit, von dem, was sie wie in die Welt bringt. Und ich durfte selber schon mit ihr zusammenarbeiten und da ganz, ganz viel Spannendes für mich erleben. Aber ich finde sie auch einfach sehr inspirierend, ja, wie sie da wirklich, wirklich rausgeht. Und das Thema Nervensystem. Wie können wir alle wirklich unser Nervensystem regulieren? Wie können wir aus einem funktionellen Freeze rauskommen? Was ist der Unterschied zwischen Hustle und höher, schneller, weiter und wirklicher gesunder High Performance? Und wie kommen wir dahin? Was braucht es dafür? Darüber sprechen Isa und ich in diesem Interview, wo wir auch viel von uns selbst teilen, wo wir ja unsere Erfahrungen mitnehmen und auch zeigen, dass das Ganze nicht einfach etwas ist, ein To-Do, was wir mal machen, sondern da so viel mehr dahinter steckt. Und ich hoffe, dass das ein spannendes Gespräch für dich ist, dass du da viel, viel, viel für dich mitnimmst, und möchte jetzt hier diese Episode für dich eröffnen und dich einladen, dir Zeit zu nehmen und ganz in Ruhe zuzuhören. Ihr Lieben, ich habe heute einen Gast hier, die tatsächlich schon mal im Podcast war, und ich habe für mich gemerkt, ich finde das eigentlich extrem spannend und auch tiefgehend, Menschen immer mal wieder in den Podcast einzuladen mit einem gewissen Abstand, weil man so schön den Weg verfolgen kann, so schön die Weiterentwicklung, so wunderbar neue Ansichten und Erkenntnisse teilen kann, und das natürlich auf einer Ebene, auf der man sich ja schon mal begegnet ist oder ihr letztendlich diesem Podcast-Gast auch schon mal begegnen dürfte. Und dementsprechend freue ich mich wahnsinnig auf dieses Gespräch heute. Ich habe meine liebe Kollegin Isabella Rauschen zu Gast, und die liebe Isa war tatsächlich das letzte Mal hier am 31. Mai 2022. Und wir haben da ein sehr schönes Gespräch, was immer noch wahnsinnig wertvoll ist, zum Thema Mindful Parenting und Ayurveda gehabt. Und das ist im Bereich, vielleicht kommen wir da heute auch nochmal so in kleine Berührungspunkte, aber wahrscheinlich wird es uns in ganz andere Sphären bringen. Es ist immer noch ein Bereich, der natürlich wichtig ist. Und liebe Isa, erstmal herzlich willkommen, und meine Eingangsfrage ist: Was ist seit dem 31.05.2022 in deinem Leben, in deiner Weiterentwicklung passiert? Kleine Frage zum Start.
Ja, kleine Frage. Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Und ja, als wir eben kurz off the record hier schon gesprochen haben, dass es ja seit dem 21. Mai 2022, das fühlt sich für mich tatsächlich wie eine Ewigkeit an. Mhm. Und vielleicht wäre die Frage gut, was ist eigentlich nicht passiert?
Können Sie auch so angehen.
Genau. Ja, ich glaube, dass, wenn ich das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen dürfte, ich bin mehr ich selbst geworden. Und zwar diejenigen von euch, die den Podcast letztens gehört haben, da wisst ihr, dass mein Schwerpunkt im Thema Ayurveda lag, viel auch Thema Resilienz in Familien. Ich hatte ja schon immer meinen Hintergrund aus der Psychosomatik mit in meine Arbeit einfließen lassen und habe jedoch irgendwann für mich gemerkt, dass mir etwas fehlt. Und vielleicht resoniert das auch mit dir, Jana, und mit vielen, die hier zuhören. Wir kennen so viele Sachen und wir machen schon so viel und kommen vielleicht an so einen Punkt, wo etwas nicht rund ist und wo wir das Gefühl haben, trotz des Wissens und trotz der inneren Arbeit, die ich mache, habe ich immer noch das Gefühl, irgendwas ist nicht nicht vollständig. Irgendwo fühle ich mich noch zu sehr verloren. Das war eher mein Punkt, wo ich mich so ein bisschen sehr verloren gefühlt habe, obwohl ich sehr viel Know-how hatte mit mir selbst und bin dann volle Pulle im Prinzip in die Nervensystemarbeit eingestiegen. Auf der einen Seite durch meinen Sohn, was wir ja auch, glaube ich, letztes Mal kurz angerissen hatten, dass ich so ein bisschen geguckt habe, wie kann ich ihn unterstützen nach seinem chirurgischen Trauma. Und aber auch einfach, weil ich selber gemerkt habe, ich komme für mich selbst zu einem bestimmten Punkt und nicht weiter. Und das ist da, wo ich mich komplett umorientiert habe, könnte man vielleicht sagen, und habe da mein Missing Link gefunden. Mhm. Meinen eigenen Missing Link gefunden. Bei der Nervensystemarbeit geht es im Prinzip darum, dass wir lernen, unsere eigene Authentizität zu leben. Und das ist ein sehr großes Wort, sehr großer Begriff, den man überall in der persönlichen Weiterentwicklungsszene auch zurecht hört. Ja, und vielleicht können wir auch so ein bisschen gucken, wie wir das aus der Nervensystemsicht auch definieren können, um ein bisschen mehr Einblick zu geben.
Lass uns zwei Schritte zurückgehen. Du hast es gerade gesagt, ich bin immer wieder so an den Punkt gekommen, da fehlt was. Oder ich mache ja schon so viel, aber es ist trotzdem dieses bis hierhin und dann geht's irgendwie nicht weiter. Kannst du uns damit reinnehmen, wie sich das angefühlt hat oder was dann vielleicht auch für Muster immer wieder gekommen sind oder wie sich das zeigt? Weil ich glaube, das ist für viele Menschen, wenn man das so hört, resoniert das, glaube ich, und holt was hoch, ja, weil wir erleben das so oft, dass Menschen sagen, boah, da drehe ich mich irgendwie im Kreis oder wieso kommt denn das schon wieder, ja, und das greifbar zu machen, vielleicht anhand von deiner eigenen Geschichte, ist, glaube ich, extrem spannend, weil es eben auch so zeigen kann, was es braucht, anstatt ich mache das doch schon alles und hier und pushen, ja, wie war das für dich, was war dieser Punkt?
Also für mich war das tatsächlich so ein Punkt, wo ich eine Art an Verzweiflung fast erlebt habe. Also es ist eine gewisse Irritation, gewisse Resignation irgendwann. Und bei mir hat sich das sehr viel in Form vom inneren Kritiker geäußert. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie müsste ich das doch hinkriegen. Und wieso kriege ich das nicht hin? Also das war so das Narrativ, was ja immer omnipräsent, sehr unterschwellig, aber doch immer sehr da war. Und das implizierte natürlich immer, ich würde nicht genug tun, wenn Sachen nicht klappen, wenn ich beispielsweise in meiner Selbstständigkeit damals noch nicht da bin, wo ich sein möchte. Ja, dann versage ich doch. Wenn ich in meiner Mutterrolle anders mit meinem Kind umgehe, als ich eigentlich weiß, wie es sinnvoll wäre, ja, das müsste ich doch hinkriegen. Und es drehte sich an im Prinzip alles um dieses Narrativ, falsch zu sein. Und das war natürlich irgendwann sehr frustrierend, denn ich hatte mich seit Anfang 20 schon in diverse Therapien begeben und viel gemacht, sehr viel innere Arbeit. Würde behaupten, ich kenne mich ziemlich gut und ich weiß, wo die Sachen herkommen und kam aber nicht zu einer Lösung sozusagen. Ja, also es ging mir nur eine gewisse Zeit etwas besser. Also auf Englisch würden wir das so schön sagen, you feel better, but you don't feel better enough. Ja, oder ich hatte immer wieder diese kurzfristige Erleichterung und kurzfristig lief alles gut, wo ich mich mit mir im Reinen und verbunden gefühlt habe und wo ich dachte, so, dass ich kann das, ich schaffe das, also wirklich so dieses Selbstvertrauen, was aus innen herauskommt, bis etwas im Außen kam und mich sozusagen wieder umgehauen hat. Das heißt, es waren immer so Short-Term Injections an Erfüllung, Freude, Geduld. Und irgendwann kippte das immer wieder in dieses, es klappt nicht. Und das war natürlich wahnsinnig frustrierend. Ja, so kostete auch jedes Mal sehr viel Kraft, Zeit und Energie, sich quasi wieder aufzubauen und zu sagen, hey, du machst es doch alles gut, einfach weitermachen. Also ich bin wirklich so Höhen und Tiefen emotional und auch körperlich immer wieder geritten und hatte Schlafstörungen. Ich konnte schon nie gut schlafen, also als Kind auch schon mit Einschlafen und immer wieder Kopfschmerzen und das war so normal. Ja, das ist halt wie ich war.
Ja, ja.
Genau, also so unterschiedliche Ebenen.
Woraus kam für dich die Erkenntnis, ich komme immer wieder an den Punkt und es bringt aber nichts, mehr zu machen, härter zu sein, disziplinierter zu sein, sondern ganz offensichtlich braucht es was anderes?
Das kam im Prinzip genau in diesem Jahr, so kurz nach unserem Podcast-Interview, dass ich auf ein Buch wieder gestoßen bin, wo ich vor Jahren eigentlich bei einem Workshop gewesen bin zum Thema Nervensystemregulation. Damals wurde die Polyvagaltheorie vorgestellt und ich weiß, wie ich damals da saß und war wirklich völlig mindblown und dachte, oh Gott, warum weiß das niemand? War selber aber an dem Punkt, wo ich das gar nicht aufnehmen konnte. Also ich war selber an so einem Punkt, wo ich das zwar hören konnte und wusste das damals, ich muss was damit machen, aber damit war das vorbei. Da war ich gerade noch ganz woanders. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, welches das quasi wieder in Erinnerung erweckt hat von Bessel van den Kolk, der ja sehr große Forschung betrieben hat im Bereich Trauma, Nervensystemarbeit, PTSD und sowas alles. Und dann ist mir alles wirklich wie Schuppen von den Augen, wo ich dachte, okay, that's the missing piece. Und dann habe ich mich natürlich in diverse Mentorings und Coachings hineinbegeben und eine Ausbildung und wahnsinnig viel gelernt und recherchiert. Und dann ist mir natürlich auch nochmal meine Arbeit aus der Psychosomatik ganz anders zur Hand gekommen, wo ich so gemerkt habe, das macht keinen Sinn, aber das könnte ich mitnehmen und habe da so ein bisschen für mich festgestellt, es geht überhaupt nicht um das Tun, sondern es geht immer wieder darum, in sich selbst die innere Sicherheit zu finden. Was erstmal sich sehr einfach anhören kann, weil wir würden behaupten, wir leben gerade in Deutschland, uns geht es im Prinzip gut, du bist in der Schweiz, uns geht es gut. Ja, wir haben keine existenziellen Probleme in dem Sinne. Woher soll da eine Unsicherheit kommen? Ja, und im Prinzip geht es wirklich um die Verdrahtung eigenes Nervensystems, die bereits im Utero, also noch pränatal, erfolgt, die wir dann ins Erwachsenenalter mitnehmen und die sich nicht verändern wird, es sei denn, wir arbeiten damit gezielt. Und das ist das, was gefehlt hat mit all diesen anderen Approaches sozusagen, dass wir auf der Verhaltensebene, auf der Gedankenebene arbeiten, aber nicht auf der Nervensystemebene, die weitaus größer und tiefer ist als eben alle anderen Ansätze.
Ist es dir leicht gefallen, dieses Missing Piece, ja, dieses fehlende Stück, wie du es gerade genannt hast, nicht nur vom Verstand zu greifen, da ist was und jetzt lese ich das in dem Buch nochmal nach und begebe mich da rein. Es ist dir leicht gefallen, von der Verstandesebene das wirklich in den Körper zu bringen und eben in diesen Zustand des Seins zu kommen? Oder war das für dich auch schon nochmal ein ganzer Weg, das aus dem Intellekt wirklich verkörpern zu können?
Also ich würde sagen, dass ich das immer noch nicht vollständig verkörpere und ich glaube, dass es eine lebenslange Aufgabe ist.
Ja.
Ich glaube, wir haben zwei Komponenten, die wahnsinnig wichtig sind. Die eine Komponente ist eben die, du genannt hast, also oder die ich auch vorher genannt habe, die Education. Das heißt, wir müssen unsere Physiologie verstehen, wir müssen unser Nervensystem verstehen, damit wir die praktische Arbeit machen können. Denn wenn ich mit meinem abgespeicherten Survival Stress arbeiten möchte, und verstehe aber überhaupt nicht, was in meiner Physiologie passiert, während ich das tue, dann bekomme ich Angst vor mir selbst. Ja, dann frage ich mich, was passiert denn jetzt gerade da? Wieso zuckt da jetzt mein Arm auf einmal? Oder warum wird mir gerade übel? Oder warum habe ich das Gefühl, hier sind 100 Grad, obwohl es gerade Winter ist? Ja, und dann haben wir das Gefühl, sobald wir mit einer unangenehmen Empfindung konfrontiert werden, meinen wir, es wäre was falsch. Und würden dadurch verhindern, dass der Körper das transformiert und gehen lässt. Das heißt, wir müssen unbedingt das Wissen haben, das Know-how haben, aber das Know-how selbst reicht nicht aus. Ja, sind zwei Komponenten, die ineinander übergreifen müssen, wenn wir eine wahre Veränderung haben wollen.
Ja, absolut. Du sagst, der abgespeicherte Survival-Stress und hast vorher auch gesagt, dass viel in Utero, also im Mutterleib, passiert, was wir dann quasi, außer wir beschäftigen uns explizit damit, durch unser Leben mittragen. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber berichten? Was ist dieser abgespeicherte Stress? Was passiert vorgeburtlich, was wir dann ja mit so einer starken Ausprägung mit uns nehmen, dass es wirklich unser Leben prägt?
Ja, sehr gerne. Ich mache das anhand eines einfachen Beispiels. Wenn wir eine Zeitreise machen würden und uns vorstellen, wir sind jetzt ein kleiner Embryo im Bauch unserer Mutter, sehr vereinfacht alles gesagt, haben wir noch keine Emotionen, wir haben noch keine Gedanken, wir haben auch noch keine Bedeutung für das, was in uns passiert. Das Einzige, was wir haben, ist wirklich reine Empfindung. Und wenn ich also so ein Embryo im Bauch meiner Mama rumschwimme und merke, irgendwas ist nicht richtig, weil sie chronisch gestresst ist, weil sie vielleicht finanzielle Probleme hat, weil sie vielleicht Angst hat, für sich selbst einzustehen, weil sie nicht genug unterstützt wird, weil sie selber Themen hat, die sie mitträgt, ja. Mhm. Und ich dieser kleine Embryo bin und merke, irgendwas ist hier nicht richtig. Das Einzige, was ich machen kann, um mich zu schützen, ist, ich kann nicht fliehen, ich kann nicht kämpfen, ich habe noch keinen Verstand, ich habe kein Higher Brain. Was ich machen kann, ist, ich kann mich ganz klein zusammenrollen. Ich mache mich zum kleinstmöglichen Target, um mich so in Sicherheit zu bringen. Wenn ich so im Mutterleib unterwegs bin, bin ich auch nicht jemand, der gerade dann gerne nach links und rechts guckt und fragt sich, ach, was ist das für ein Geräusch und wo könnte ich da irgendwie was entdecken, sondern ich bin in mich gekehrt. Wenn ich dann auf die Welt komme, habe ich also schon innerlich so ein Gefühl, ah, ich weiß nicht, ob die Welt ein guter Ort ist. Ich weiß es nicht, ich muss noch gucken, was hier los ist. Je nachdem, wie meine Geburtserfahrung war. Und die sind auch sehr unterschiedlich und teilweise sehr traumatisch. Und das bedeutet nicht immer, dass es eine externe Einwirkung ist, sondern manchmal sind das lebensnotwendige Eingriffe. Ja, manchmal muss ein Baby getrennt werden von der Mutter, aus welchen Gründen auch immer, Brüchen oder. Dann bedeutet das, das Einzige, was ich kannte, nämlich die Geräusche, die Gerüche und so weiter von der Person, die von der mein Leben abhängt und wo meine Sicherheit von ihr abhängt, die ist nicht da. Das heißt, diese Physiologie von Angst wird dadurch verstärkt. Und dann bin ich noch nicht mal 3 Jahre alt und mein System hat schon gelernt zu scannen, wo bin ich denn hier? Ist das hier okay? Ist das hier sicher? Das ist etwas, was die allermeisten von uns erlebt haben, als wir kleine Babys haben, einfach weil wir diese Kultur hatten von Schreien stärkt die Lunge, kuschelt das Kind nicht so viel, sonst gewöhnt es sich dran, füttern oder stillen oder wie auch immer, darf nur alle 3 Stunden erfolgen. Das heißt, komplette Entfremdung von dem, was in einem vorgeht. Also beziehungsweise, wenn auf meine Grundbedürfnisse nicht ausreichend eingegangen wird und ich kann sie selbst nicht stillen, ist es für mich lebensbedrohlich. Ja, und das ist da, wo wir sagen, oh, die Babys sind ruhig geworden, aber was macht dieses Baby? Es kann nicht fliehen, es kann nicht kämpfen, es wird sich totstellen, rein von Physiologie her. Das ist da, wo das Kind gelernt hat, schreien ist so anstrengend. Das ist ja eine Aktivierung an Adrenalin, das ist Aktivierung an Kraft, an Ressourcen. Und da kommt aber niemand. Das Einzige, was ich tun kann, ist in Konservierung zu gehen. Ja, das heißt, das sind so ganz harmlose Dinge, in Anführungsstrichen, wo wir sagen würden, das Kind hat kein Trauma erlebt. Ja, wenn wir an das Wort Trauma denken, denken wir immer an große Ereignisse, an Kriege, an Gewaltverbrechen, Sonstiges. Die häufigste Art von Trauma ist tatsächlich die Entwicklungstrauma. Und das bedeutet, dass im Zeitraum von im Utero bis zu 3. oder auch 6. je nach Literatur, Lebensjahr, das, was uns geprägt hat, war traumatisch. Und was das bedeutet, ist, wenn ich eine Stressreaktion habe, das heißt, mein Organismus schüttet die Stresshormone aus, sorgt dafür, dass meine Muskulatur sich zusammenzieht, weil ich ja fliehen oder kämpfen soll. Meine Herzfrequenz sich verändert, meine Atemfrequenz sich verändert. Der gesamte Organismus ist in Alarmbereitschaft. Wenn das nicht ausgelebt wird, hat der Mensch eine außergewöhnliche Fähigkeit, diese Energie zu speichern. Ja, das heißt, Tiere in der freien Natur werden nie traumatisiert, obwohl ihr Leben viel traumatisierender ist als unseres. Ja, wenn ich überlege, ich könnte jeden Moment meines Lebens gerade gefressen werden. Das ist durchaus stressiger, als in Deutschland unterwegs zu sein. Ja. Und warum die Tiere das nicht machen, ist, weil sie eine natürliche Fähigkeit haben, diesen Stresszyklus zu vollenden. Das heißt, wenn ich eine Gazelle habe, die gerade vom Löwen gefressen werden wollte, aber weggerannt ist, kommt sie durch die Aktivierung von dieser Energie, die die ausgelebt hat, kommt sie automatisch wieder runter. Sie geht wieder grasen und denkt sich, auch schönes Wetter. Ja, wenn die Gazelle vom Löwen gefangen wurde und nicht mehr entkommen kann, und das sieht man manchmal in Dokus, ja, und sie hängt in seinem Maul, dann ist sie noch nicht tot. Sie hat sich erstmal totgestellt. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr sinnvoller Mechanismus, denn die Natur ist da sehr gnädig mit uns und sagt, dann wirst du keinen Schmerz fühlen. Wenn jedoch der Löwe abgelenkt wird, weil jetzt 20 Hyänen um die Ecke kommen und er lässt diese Gazelle fallen, dann das, was sie machen wird, ist, wenn der Löwe weg ist, sie steht auf und wird sich erstmal schütteln. Das macht kein Mensch. Warum? Weil wir eine Sozialisierung haben, die uns nicht erlaubt, unsere Impulse auszuleben, ja, weil wir Normen haben, die das nicht erlauben, und natürlich, weil wir als Kinder gelernt haben, wenn ich wütend bin und jemand mich dafür bestraft, aufgrund, im Sinne von Liebesentzug, im Sinne von, dann geh alleine auf dein Zimmer, ja, das heißt, ich bekomme keine Koregulation, dann lerne ich die Kraft meiner Wut. Und wenn du überlegst, Wut ist so verdammt kraftvoll. Ja. Ja, das ist so eine krasse Energiemobilisierung. Genauso wie bei dieser Gazelle, die quasi jetzt nicht fliehen, aber kämpfen wollen würde. Ja. Wenn ich kein Gegenüber habe, der darauf eingeht, werde ich als Kind das schlucken. Weil mein Überleben ist von dieser Person abhängig. Ja, und das ist genau das, was Gabor Maté in seinem Buch geschrieben hat vom Mythos des Normalen. Der hatte all diese menschlichen Grundbedürfnisse auf zwei aufgeteilt. Mhm. Der hatte gesagt, jeder Mensch möchte authentisch sein und jeder Mensch möchte in einer Bindung sein, in einer Beziehung sein. Das heißt, Bedürfnis nach Authentizität und Bindung. Und selbstverständlich werden wir unsere Authentizität eher aufgeben, also die Bindung zu unserer Bezugsperson, von der unser Leben abhängt. Und das ist das, wovon wir sprechen, wenn wir das Wort Trauma in den Mund nehmen. Es ist kein Autounfall, es ist auch kein Überfall, ja, sondern es ist das, wenn der mobilisierte Überlebensstress, diese Fight-Flight-Energie nicht ausgelebt werden kann und im Körper gekappt wird sozusagen.
Vielen Dank für die Ausführung. Und dieser mobilisierte Survival-Stress, dieser Überlebensstress, so wie du ihn beschreibst, tragen den ja wahrscheinlich die meisten Menschen in unterschiedlicher Ausprägung in sich. Und so wie du das beschreibst, sprechen wir ja auch noch nicht davon, dass dann andere Traumata, ja, mit anders meine ich jetzt das, was wir vielleicht im klassischen Sinne oft eben Übergriffe und so weiter. Das kann ja dann alles on top noch kommen. Aber wenn wir das mal durchspielen, dieses Szenario, heißt das ja, dass ein Großteil unserer Gesellschaft als erwachsene Person immer noch diesen Stress als Grundzustand in sich trägt. Und nicht nur das, sondern das auch eigentlich als das komplette normale innere Milieu wahrnimmt. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt auf die Straße gehen hier in Zürich und 10 Menschen fragen, wie geht's dir denn? Oh ja, ich bin ein bisschen gestresst, aber es geht gut, ist logischerweise diese Antwort eigentlich auch immer noch aus diesen Anteilen heraus, oder?
Ja und nein. Also zum einen absolut fantastisch. Ja, wir haben diese toxische Norm. Ja, das heißt, das, was für normal angesehen wird, ist eigentlich toxisch. ganz oft in unserer Gesellschaft. Wir müssen natürlich, und das ist auch ein Teil dieser Arbeit, wir müssen natürlich lernen zu unterscheiden, was ist der akute Stress und was ist der Trigger von einem Anteil in mir. Denn bei dieser Arbeit geht es darum, dass wir ein Gefühl einer Unvollendung haben. Und wenn ich in meinem Stresszyklus, in der Fight, im Fight quasi stecken bleibe, sozusagen, ich spreche jetzt sehr bildlich, im Fight stecken bleibe und da kommt jemand zu mir und dann nehme ich das persönlich, dann werde ich sehr oft verbal kämpfen. Ja, dann ist das meine Go-To-Reaktion, wenn ich mich persönlich angegriffen fühle. Diese sich persönlich angegriffen fühlen ist ganz oft eben unsere Trauma-Response. Und wenn ich aber natürlich gerade arbeitsbedingt oder alltagsbedingt eine kurzfristige Stressphase habe, ist es etwas, was wir da unterscheiden sollen. Ganz oft ist es jedoch so, dass, genau wie du gesagt hast, dass unser Normal ist ja schon voller mit altem Survival Stress. Und dann kommen die neuen Stressoren quasi dazu. Und das ist ganz oft der Moment, wo es sozusagen Peng macht. Einfach weil unser System nicht mehr Platz hat, um noch mehr Stress zu halten. Ja. Also ich mag das so unglaublich gerne mit diesem ganz einfachen Bild von einem Glas und den Bällen. Ja, wenn wir ein Glas nehmen würden und das ist stellvertretend für unser Nervensystem. Und da habe ich kleine Bälle, große Bälle und ein bisschen Sand drinnen. Und kleiner Ball ist, ich bin als Kind vom Stapelstein runtergefallen. Und was macht ein Kind? Macht erstmal Luft anhalten, sich erschrecken. Und dann kommen die Tränen. Ganz oft, je nach Kind. Ich gebe jetzt ein Beispiel. Und ich treffe aber auf ein Gegenüber. Und ich habe Angst. Das ist etwas, vielleicht habe ich mich auch irgendwo noch wehgetan oder ist irgendwas passiert. Und ich habe Angst. Und mein Gegenüber sitzt da und sagt, es ist doch nichts passiert. Stell dich noch mal drauf, probier noch mal. Ist ja im Prinzip kein Trauma, ja. Es ist jedoch so, dass ich merke, das, was ich gerade fühle, das, was ich da an Angst gerade empfinde, das hat gerade keine Resonanz mit meinem Gegenüber. Das, auf Fachsprache würden wir dann sagen, da fehlt dieses Attunement, eine Einstimmung von dem, was ich brauche und was ich bekomme. Ja, das heißt, wenn ich beim nächsten Mal vom Stapelstein runterfalle oder vom Fahrrad runterfalle, werde ich nicht zu meiner Mama oder meinem Papa gehen und Trost suchen. Ich werde gelernt haben, das runterzuschlucken, weil ich weiß, das hat keinen Platz. Und das Problem ist halt nicht das eine, zweimal, sondern dass es Jahrzehnte an solchen Situationen sind, die wir nie zum Ausdruck gebracht haben. Und so sammeln wir also diese Stressreaktionen in unserem Glas. Und das, was ich oft als Sand bezeichne, ist eben dieses Frühkindliche, dieses noch im Utero, dieses Transgenerationelle. Das würde auch bewiesen, dass wir transgenerationell auch Symptome entwickeln können von unseren Vorfahren, obwohl wir selbst zum Beispiel vom Krieg nicht betroffen wurden. Ja, und da sind also diese Sachen, die wir quasi schon mitbekommen und wo wir die gar nicht benennen und greifen können. Ja, wo wir so sagen, also es ist irgendwie so ein Gefühl, aber ich kann es nicht sagen, was es ist. Das ist immer so ein Hinweis auf das ganz, ganz, ganz frühe. Ja, das heißt, unser Nervensystem ist im Prinzip voll von diesen Bällen und von dem Sand. Und wir haben gelernt, einen Deckel drauf zu machen. Wir haben gelernt, einen Deckel drauf zu machen, weil es sich nicht so gehört, zum Beispiel. Mhm. Oder weil es nicht sicher war, das zum Ausdruck zu bringen. Das ist das, was wir Functional Freeze, funktionellen Freeze nennen. Ja. Mhm. Und wenn aber eben vom Alltag ganz viele Stressoren dazukommen, ist es oft der Moment, wo die Menschen erst dann überhaupt in Kontakt mit sich selbst kommen und merken, wo eigentlich geht's mir überhaupt nicht gut. Das ist da, wo wir vielleicht eine Depression entwickeln würden oder eine chronische Erkrankung, ja, Krebserkrankung. All ganz, ganz, ganz viele dieser Erkrankungen, das würde schon vor 25 Jahren durch eine der größten Studien überhaupt bewiesen, hängen eben mit unseren Regungen in der Kindheit zusammen. Mhm. Die ACE-Studie. Mhm. Genau, also wir müssen das so ein bisschen unterscheiden und trotzdem wage ich zu behaupten, gibt es kaum jemanden, der keine Bälle oder kaum Bälle in seinem oder ihrem Glas hat.
Und ich finde das nochmal so eine wichtige Unterscheidung, ja, wirklich zu sagen, hey, was ist dieses funktionelle Freeze, ne? Was tragen wir da? Ich sage das auch oft so, als was tragen wir eigentlich alles in unserem Rucksack da mit uns rum, ne?
Ja.
Und was ist jetzt dann akut noch obendrauf, ja? Und du hast es vorhin so schön gesagt, die toxische Norm in unserer Gesellschaft, wie viele von uns, ich sag mal, durch ihr Leben rennen und machen und tun und genau wie du das eingangs auch gesagt hast, na, dann versuche ich mehr zu machen, härter, disziplinierter zu sein, um mir selber durch das Machen zu beweisen, es geht und da durchzukommen. Erzähl uns mal darüber, was ist so deine Sichtweise auf die toxische Norm? Was bedeutet das für dich? Wie gehen die meisten Menschen durch ihren Alltag? Wie beobachtest du das aus deiner Perspektive heraus?
Spannende Frage. Für mich kommt immer dieser Satz hoch, wenn ich an den klassischen Alltag denke, einer modernen Frau, sei es, we don't know what we don't know. Das heißt, ganz viele von uns, dadurch, dass wir eben dieses Wissen über eigene Physiologie und das Nervensystem nicht haben, haben wir dieses Narrativ, das ist, wer ich bin. Ich, ja. Dieses Glas und diese Bälle, das ist meine Identität. Und ich bin halt entweder introvertiert. Als Beispiel, wenn wir nochmal ein Beispiel von diesem Embryo nehmen, natürlich wird so eine Person eher introvertiert sein, weil es niemals sicher war, die Umgebung zu exploren.
Ja.
Aber wir glauben, wir sind introvertiert. Ja, oder jemand vielleicht, der High Performer ist. Wie viele High Performer sind eigentlich längst im Override und im Burnout und merken es erst dann, wenn eben das sprichwörtliche Ball noch oben drauf kommt. Was ist diese High Performance in Richtung Burnout? Das ist nichts anderes als die Fight-Flight-Energy, die ganze Zeit in meinem System zirkuliert, weil sie nie einen gesunden Outlet bekommen hatte. Mhm. Und ich versuche dadurch, ich kann dadurch nicht stillhalten.
Ja.
Ja. Also wenn ich jemand bin, der sich zur Ruhe zwingen muss und wenn ich jemand bin, der das mit dem Multitasking total gut findet, weil dann kriege ich 1000 Sachen abgehackt und ich kann mich nur dann entspannen, wenn alles fertig ist. Ja, dieses Rest is a reward. Ja, diese Mentalität. Das ist so ein bisschen wie, wenn eine Gazelle diese Stressphysiologie hat, da kommt der Löwe um die Ecke. Natürlich kann sie sich dann nicht hinsetzen und sagen, so, ich lese jetzt ein Buch. Ja, aber unsere Physiologie rennt diese Runden.
Mhm.
Und das manifestiert sich in unserem Verhalten, das manifestiert sich in unserem Mental Load, das manifestiert sich in unseren Gedankenkreisen. Wie viele Menschen sagen, mir geht es super und dann legen sie sich abends ins Bett und können nicht einschlafen. That was a story of my life. Ja, weil dann eben diese Energie von Fight Flight sich in Gedanken manifestiert. Wie viele Menschen haben Restless Leg Syndrom? Ja, das ist ja nichts anderes als nicht ausgelebte, ich muss hier weg. Das heißt, ich glaube, dass das, was wir vor allem brauchen für die Gesellschaft, um diese toxische Norm auch zu verändern, ist das Wissen darüber, wie wir eigentlich ticken.
Ja.
Unsere Physiologie. Denn es gibt so viele wirklich geile Ansätze. Ja, heutzutage im Coaching, im Ayurveda. Ayurveda liefert da ja auch wirklich alles. Ja, auch dein Steckenpferd. Ich hatte auch Ayurveda studiert, deswegen weiß ich, wie tiefgreifend wirklich diese Philosophie im Prinzip, diese Wissenschaft auch ist. Wir haben also ganz viele Tools. Wir haben auch ganz viele Ressourcen heutzutage. Wir machen so viel Self-Care. Und was wir aber oft machen, ist, dass wir damit um den Discomfort, wie sagt man auf Deutsch Discomfort? Und das Unwohlsein aus den Bällen herum, aus den vorhandenen Bällen in unserem Glas resultiert, um die herumtänzeln.
Mhm.
Ja, das heißt, damit ich wirklich diese innere Ruhe, diese innere Freiheit, diesen freien Selbstausdruck, meine Authentizität, damit ich das wirklich ausleben kann, muss ich all das einladen, was es verhindert hat. muss ich gezielt mit den Bällen und mit den Sand arbeiten. Und Gott sei Dank bedeutet das nicht, dass man sich jedes einzelne Ding anguckt und in die Vergangenheit geht und jetzt irgendwelche Lebensgeschichten an die Oberfläche bringen muss. Das ist nicht der Fall, also um schon mal alle zu entlasten. Aber um wirklich nachhaltig in eigene Größe zu kommen im Prinzip und in eine gesunde High-Performance zu kommen, müssen wir das Glas etwas leerer kriegen. Wir müssen das Glas vor allem etwas größer machen, die Kapazität vergrößern, damit da Bewegung stattfinden kann, damit diese Bälle unser System verlassen können. Ja, lange Antwort.
Lange und richtige und wichtige Antwort. Vielen Dank. Wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, finde ich das auch spannend, weil ich habe auch lang viel daraus gezogen, dass ich immer alles im Griff habe, dass ich die Superwoman bin, dass ich alles schaffe. Und ich habe lang dieses Muster auch so gelebt. Wenn ich eh schon so viel zu tun habe und es mir um die Ohren knallt, dann fühle ich mich sicher und ziehe da Kontrolle draus, wenn ich dann noch mehr mache.
Ja.
Und es ist immer, wenn man ausgeruht auf der Couch sitzt und sich sowas anhört, denkt man, hä, das ist ja völlig absurd, völligster Quatsch. Wie kann jemand sowas machen? Aber ich garantiere den meisten Hörerinnen hier, die dabei sind, wahrscheinlich
machen
ähnliche Dinge. Und eigentlich wissen wir alle, was ich damit meine. Für mich war das auch ein ganz schöner Weg, das nicht nur zu verstehen, warum ich das mache, ja, und da auch tief wirklich zurückzuschauen, ah, Moment mal, was habe ich da für Musterprägung und so weiter, sondern auch zu verstehen, dass ich dann in diesem Survival-Zustand versuche, über dieses aktive Machen und alles an mich reißen, ich mir dadurch so ein ganz absurdes Gefühl der Sicherheit versuche zu geben. Ja, wenn ich auch schaffe, dann ist ja alles gut. Und es war auch ein richtiger Weg, ne? Wir haben ja auch schon eine Weile zusammengearbeitet, wofür ich dir sehr dankbar bin, deinen ganz, ganz tollen Ansätzen und Programmen. Aber das ist so ein Weg, das für sich anzuschauen. Und weil du gerade eben gesagt hast, ne, Gott sei Dank müssen wir nicht jeden einzelnen Ball so in die Hand nehmen. Und es ist aber spannend. Was nimmt man in die Hand? Was kommt einem dann vielleicht auch, ne? Von selber? Also was wirft sich einem selber sozusagen dann Und ich kann wirklich nur sagen, das lohnt sich so, weil genau wie du sagst, aus diesen Mustern rausgehen, das ist ja auch anstrengend. Wir sprechen so oft von der Komfortzone und dass wir die verlassen müssen und bla bla. Aber ich finde, das ist so anstrengend, teilweise in dieser Komfortzone zu bleiben, in diesen Mustern, weil die so viel Energie kosten, weil die so viel von uns brauchen und weil wir ständig weiter auch innerlich dieses Narrativ so nähren, das ist das einzig Richtige, ne? So komme ich da durch. Und das ist auch, warum ich mich selber so mit dem Thema gesunde High Performance auch beschäftige, weil ich mir denke, wenn wir in einer gesunden High Performance sind, dann ist das eigentlich was relativ Spirituelles. Wir sind in unserer vollen Power, um das umsetzen zu können, mit einer maximalen Präsenz, für was wir hier auf dieser Erde sind. Die meisten Menschen ist High Performance, ich hustle durch mein Leben höher, schneller, weiter und eine richtige Performance. Und deshalb würde mich so sehr interessieren, aus deiner Betrachtungsweise, was ist für dich eine gesunde High Performance und welche Schritte dürfen wir vielleicht, ich möchte gar nicht gehen oder machen sagen, weil ich es nicht so aktiv ausdrücken möchte, aber wo lohnt es sich mehr hinzuschauen, um mehr in diese Qualität zu kommen, anstatt in diesen endlos Hustle und dieses Hamsterrad, was wir uns da selber so bauen?
Super schöne Frage, danke. Ich glaube, du hast was ganz, ganz, ganz Wichtiges angesprochen mit diesem Thema Comfort Zone eben. Und das, was du von dir selbst, auch deiner Vergangenheit auch berichtest. Wenn Adrenalinkick, wenn Fight und Flight immer meine Reaktion war, dann ist das gefühlt meine Comfort Zone. Das heißt, das ist da, wo ich mich sicher fühle. Ich fühle mich sicher, wenn ich das Außen im Griff habe. Ich fühle mich sicher, wenn ich den einen nach dem nächsten Adrenalinkick bekomme. Und das fühlt sich auch geil an. Es fühlt sich richtig gut an. Ja, muss man ganz klar sagen.
Ja, klar.
Das Ding ist halt, das ist deine Survival Zone. Mm. Es war nie deine Comfort Zone.
Genau.
Für allermeisten von uns, wir kennen unsere Comfort Zone nicht, wir kennen unser Rest and Digest nicht, wir kennen unser in Verbundenheit sein und dem anderen wirklich alles Gute wünschen, ohne Neid und ohne sich zu vergleichen. Ja, das wären so die Anteile des Nervensystems, wie der ventrale Vagus, der eben für dieses soziale Engagement, für das Miteinander zuständig ist, oder eben dieses Rest and Digest, von dem wir meinen, wir würden so schlafen, aber die meisten von uns haben selbst den Survival-Schlaf. Ja. Und das bedeutet für mich, um in die gesunde High Performance zu gehen, müssen wir in unserer Comfort Zone erstmal hineinfinden. Und dafür nehme ich so unfassbar gerne meine kleine Tochter als Beispiel, weil die ist jetzt in so einem Alter und jeder, der Kinder hat, kennt dieses Alter und jeder, der kleine Kinder beobachtet, kennt das auch. Mit anderthalb gehört die Welt ihr. Ja.
Oh, also, yeah.
Die ist sowas von selbstsicher. Wenn sie in den Raum kommt, dann fragt sie sich nicht, bin ich zu viel? Wenn sie auf etwas hochklettern möchte, dann ist es okay, wenn es ihr nicht sofort gelingt. Die denkt nicht, boah, bin ich jetzt blöd oder was? Und wieso kriege ich das nicht hin? Sie setzt sich da einfach hin und probiert nochmal und nochmal und nochmal. Sie wird von mir nicht gezwungen, irgendwas zu tun und sich weiter zu entwickeln. Denn ungefähr zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat findet so ein Shift statt, dass aus reinem Adrenalinsystem kommt noch das Dopaminsystem dazu. Und das ist unser Motivationssystem. Und das ist da, wo unsere kleinen Kinder, die eben noch nicht das Higher Brain haben, was denen sagen kann, hey, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, auf das Fenster drauf zu klettern und das Fenster zu öffnen. Ja, das können sie noch nicht. Aber was sie haben, ist diesen intrinsischen Drang zu Weiterentwicklung, zu Erforschung, zu Exploration, zum Miteinander. Und die können das nur, weil sie sich sicher genug fühlen in der Umgebung, in der sie sind. Ja. Sie erleben innere Sicherheit, weil sie diese Sicherheit im Außen von den Eltern bekommen haben. Wenn ich aber als Kind in einem Zuhause bin, wo vielleicht mein Vater Schichten arbeitet und wahnsinnig gestresst ist und zu Hause, ich komme aus Polen, ich nehme mich einfach als Beispiel total gerne. Es war total normal, dass es Alkohol gibt auf allen Festen. Irgendwann war das ganz normal, dass es Alkohol gab im Kaffee morgens. Ich dachte, das wäre normal, weil man sich ja nach dem Dienst entspannen muss. Wenn ich also ein Zuhause habe, und da sind wir wieder bei der toxischen Norm, ja, wenn ich es nicht anders kenne, denke ich, das ist das, wie Menschen leben. Dass man als Kind Angst vor Papa hat und man gucken muss, bin ich zu laut, bin ich sonst was? Ja. Und wenn ich also in einer solchen Umgebung aufwachse, werde ich nicht wagen, auf etwas drauf zu klettern. Ja. Ich werde nicht wagen, meine Größe zu zeigen. Dafür habe ich keinen Platz. Mein System ist am Überleben. Mein System guckt, wer muss ich sein, damit es hier Ruhe gibt. Und das ist für ganz viele Frauen, das ist das, wo People-Pleasing herkommt. Egal, es muss jetzt nicht die meine Geschichte sein, aber einfach von wir lernen, uns anzupassen. Und das heißt, wenn ein Kind keine Comfort-Zone erlebt und wenn wir uns nicht gezielt damit beschäftigen, werden wir diese fehlende Komfortzone in unser Erwachsenenalter mitnehmen und dann eben solche Muster entwickeln wie Ruhe ist dann oder Anerkennung ist dann, wenn ich high performe in der Schule. Wir alle wissen das, wir alle wissen, wo unsere Muster herkommen, aber wir können die nur wirklich vollständig auflösen, wenn unsere Physiologie Safety erfährt. Ja, und das ist der Unterschied zu den anderen Ansätzen, dass wir wirklich an die Physiologie ran müssen. Das heißt, Lernen, Entwicklung, Wachstum, das authentisch Dasein und der Welt sagen, hey, hier bin ich mit meiner Vision und meiner Mission und meinem Purpose and watch me go. Das passiert, das kann ein Mensch ganz natürlich. Der braucht nur die Comfortzone. Und dafür muss der dann nicht die Survival Energy, das Adrenalin die ganze Zeit rekrutieren und sich selber pushen, weil das dein natürlicher Bedürfnis ist. Ja, das heißt, was wir finden wollen, ist eigentlich unsere Comfort Zone. Und das bedeutet Inner Safety, innere Sicherheit in unserem System. Und von da aus passiert die Magie von alleine.
Also um das nochmal ganz klar zu sagen, die Komfortzone ist unsere innere Sicherheit, die aus uns selbst heraus entsteht, wenn wir uns sicher fühlen, dann sind wir eben in der Lage, genau wie du sagst, die Magie zu kreieren, unumstößlich für uns selber da zu sein. Und das finde ich ist so ein wichtiger Unterschied, ne? Weil hier lebt es in vielen Bereichen. Das heißt auch, man muss sich nur aus der Komfortzone rauspushen. Ja, Wachstum passiert nur außerhalb der Komfortzone. Und ich denke mir bei diesen Sätzen eben auch ganz oft, jein, ja, nein, ne, so.
Ja.
Ja. Ja, natürlich, ne? Es ist immer ein Sprung ins kalte Wasser, wenn wir was anders machen. Aber aus einer völligsten Alarmbereitschaft, ne, und aus einer Angst raus und aus diesem, oh Gott, ne, ich mache das jetzt einfach, weil mich jemand auch dazu pusht, da passiert natürlich nicht die Magie. Ja.
Nee.
Ob wir das jetzt ins Unternehmertum mit reinnehmen, ne, dass ich dann denk, um Gottes Willen, ich muss irgendwie so auftreten, ich muss so sein oder in andere Bereiche. Das ist super spannend zu sehen, weil ich würde sagen, auch so, wenn ich deinen Weg so beobachten darf, du hast immer so wahnsinnig tolle Arbeit gemacht und du warst immer präsent und da. Aber natürlich hat man auch, wenn man dich ein bisschen besser kennt, auch da in den letzten Jahren, ne, nicht der an dem Tag ist das passiert, sondern natürlich auch diese graduelle Entwicklung gesehen, ja. Und ich glaube, die kennen wir alle. Wir gehen irgendwann viel stärker mit unserer Message raus. Wir sagen auch nicht mehr weichgespülte Sachen, damit sie für alle passen, sondern it is what it is. Hier, das ist meine Ansicht darauf, das ist mein Background dazu und es ist auch okay, wenn das beim Gegenüber nicht mehr ankommt. Also ergo dieses, wann verlassen wir auch die letzten Facetten des People-Pleasing, finde ich, ist sowas Schönes bei Frauen zu beobachten, weil dann wird es richtig spannend, weil dann kommt die Magie. Wenn Frauen, und das ist wahrscheinlich für Männer genau das Gleiche, ich kann es jetzt einfach mehr bei Frauen beobachten, wenn hier so die letzten Facetten abgelegt werden oder ein großer Anteil davon abgelegt wird und dieses, jetzt bin ich, no matter what, egal ob du es magst oder nicht, das sind Frauen, die kann man den ganzen Tag nur anschauen, wie hypnotisiert, weil die so stark in ihrer Kraft sind. Und das finde ich so unglaublich.
Ja, das ist da, wo der Magnetismus quasi stattfindet. Ja. Ne? Und das ist ja auch das, um nochmal einen letzten Satz zu Comfort Zone nochmal zu geben. Wenn ich mir natürlich 20 Mal einen abmühen muss, damit ich mit anderthalb auf mein Dreieck draufklettere, ist es immer noch anstrengend. Ja, also die Arbeit ist immer noch erforderlich. Also um nochmal zu zeigen, dass im Comfortzone zu sein, bedeutet nicht nur, ich liege jetzt nur auf dem Sofa, auf dem Bauch und alles passiert von alleine, sondern die Energie dahinter ist eine andere. Ja, ich brauche nicht mehr meine Stresshormone zu rekrutieren, um mich vorwärts zu bewegen. Und wenn wir gesund bleiben wollen, dann müsste das unser A und O sein. Deswegen finde ich das auch sehr problematisch, nochmal mit diesen Comfort Zone beziehungsweise außerhalb der Komfortzone. Weil für viele bedeutet das Survival Zone im Prinzip, sich immer mehr aus der Survival Zone zu pushen. Genau, das war mir irgendwie nochmal im Nachgang wichtig zu sagen.
Ich finde das auch. Und das ist auch was ich, glaube ich, auch erst so über die Jahre verstanden habe. Ne? So, wann mache ich was in dem Moment, wo ich mich richtig sicher in mir selbst fühle? Ja, und dann gehe ich aus dieser berühmt-berüchtigten Komfortzone raus und sage, oh, jetzt wage ich mal was, ne? Und wann ist das eigentlich purer Survival-Stress? Ja. Riesengroßer Unterschied, können wir aber eben natürlich auch nur wahrnehmen, wenn wir beides kennen, ne? Weil
richtig. Ich glaube,
das ist auch das Riesengeschenk. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nie mehr unsicher fühlen, aber das Wichtige ist ja, dass wir dann sagen können, oh, wow, Moment, jetzt komme ich da rein, ne? Schritt zurück, was ist los, wie kann ich mich da selber drin fangen, was brauche ich anstatt, und jetzt geht's so richtig weiter. Ja,
ja. Total.
Was ich noch spannend finde für unsere Hörerinnen, ist die Frage Thema Self-Care. Wir sind in einer Kultur und wir natürlich auch so im Gesundheitsbereich. Wir wissen, es ist wichtig, dass man Dinge für sich macht. Ob das die Ernährung ist, die Bewegung, Yoga, Meditation, you name it, bis hin zum Wellness-Wochenende oder ganz anderen Dingen. Und da ist ja auch erstmal gar nichts gegen zu sagen. Aber manchmal erlebe ich es als sehr feinen Grad zwischen, ich mache Self-Care, es tut mir gut, dadurch nähere ich mich. Oder ich mache Self-Care, um mich selbst zu optimieren, um irgendeinem Standard zu genügen, oder ich mache das vielleicht auch aus so einem funktionellen Freeze raus, ja, und merke, ich bin da das ganze Wochenende, bin aber eigentlich völlig überdreht. Manchmal fühlt sich das für mich wie so eine ganz feine Linie an, die sich schnell so verschieben kann, die auch eine Subtilität hat. Was ist deine Meinung dazu? Wann machen wir wirklich Self-Care und das tut uns gut. Wann machen wir das eigentlich aus diesem völlig überdrehten Functional Freeze heraus, ohne dass es uns bewusst ist? Und wie merken wir denn den Unterschied?
Ich finde das auch immer wahnsinnig spannend und mag das immer sehr gerne als ein Beispiel zu bringen, dass wir sind so gut darin geworden, uns irgendwie gute Sachen zu tun und vielleicht zur Massage zu gehen und vielleicht eben Yoga, meditieren. Jeder hat jetzt irgendwie eine Morgenroutine. Und wir vernachlässigen dann aber so Grundbedürfnisse wie: Ich esse, wann ich Hunger habe. Ich höre auf zu essen, wenn ich keinen Hunger habe. Es ist Winter, ich gehe gerade shoppen oder einkaufen und ich habe keine Zeit, meinen Mantel auszuziehen, weil, oh Gott. Ja, das heißt, da sind die basalen Dinge, über die wir wirklich lachen können. Oder sowas, ich muss aufs Klo, also gehe ich jetzt. Wie viele von uns schreiben eben noch die 3 Mails zu Ende. Und das ist da, wo ich inzwischen auch wirklich lachen würde und denke, deine Selfcare hat noch nicht mal angefangen. Also dein Selfcare muss da anfangen, wo deine Grundbedürfnisse anfangen. Und das ist so spannend, weil wir da unsere Physiologie total übergehen. Ja, wir haben für alles Regulationsmechanismen im Körper. Der Körper meldet sich, wenn der Hunger hat. Der meldet sich, wenn es ihm kalt ist, damit wir eben in diese Homöostase zurückfinden, weil das ist, was uns energetisch am wenigsten Kraft kostet.
Yeah.
Und wir wollen ja unsere Energie eben für Kreativität, Pläne, Miteinander, coole Projekte aufwenden und nicht dafür, dass ich mich aufwärmen muss, ja, weil ich friere oder umgekehrt, dass ich schwitze, weil ich keine Zeit habe, meinen Mantel auszuziehen. Das heißt, die erste Frage, die ich immer mir stellen würde, wie gut bist du darin, wirklich deine Grundbedürfnisse zu befriedigen? Und da gehen wir, und Jana, ganz oft müssen wir so weit zurückgehen, denn für wen ist es relevant? Hunger, Pipi, kalt? Nähe. Für einen Säugling. Für ein Baby. Und da spiegelt sich das wieder, wenn wir diese Regulationsmechanismen, wenn unser Nervensystem von klein an schon bei diesen basalen Dingen übergangen wurde, haben wir es nicht gelernt, es uns selbst zu geben. Im Erwachsenenalter. Und das heißt, hier würde ich anfangen, bevor ich irgendwelche fancy Atemtechniken und Yogastunden mache, würde ich bei diesen basalen Dingen anfangen. Und das heißt im Prinzip Interozeption, also meine Fähigkeit, das wahrzunehmen, was der Körper mir signalisiert. Denn wenn wir die Bälle aus unserem Glas rausnehmen müssen, müssen wir eine sehr gute Verbundenheit zu unserem Körper haben, um zu spüren, wenn der bereit ist, einen der Bälle loszulassen. Wenn ich aber nicht mal in diesem basalen Bereich auf meinen Körper hören kann, da wird ja auch nichts mit Traumaheilung.
Ja.
Das ist ganz klar. Also das ist immer die erste Sache, wo ich dann angucken würde und fragen würde, wie gut bist du darin eigentlich in deinen Grundbedürfnisbefriedigung? Und das zweite ist natürlich, mit welchem Bewusstsein machen wir das? Ich kann natürlich sehr gerne all diese Self-Care Tätigkeiten ausüben, selbst während ich eben, und die sind dafür sehr gut, während ich eben die Traumaarbeit mache und mich mit meinem Nervensystem beschäftige und lerne, diese Bälle zu halten und zu spüren, was da ist und zu sagen, boah, heute nicht, heute gibt's ein Spa-Day. So, wunderbar, absolut fantastisch. Oder zu sagen, heute habe ich einfach keine Kapazität dafür und dafür mache ich jetzt was anderes. Die Frage ist immer, ist das bewusst oder nicht? Ist mir das bewusst, mit welcher Intention ich das gerade mache? Bei Thema Meditation zum Beispiel, das kann uns eigentlich von dem Körper, je nach Meditationsart, noch weiter abschotten. Weil was Trauma macht, ist im Prinzip, dass wir unseren Körper wenig wahrnehmen. Wir sind viele im funktionellen Freeze, also wie die Gazelle, die beim Löwen im Maul hängt. Ich fühle nichts. Ich denke, ich fühle, das ist das, was ich vorher meinte, we don't know what we don't know, weil unser Normal ist, so viel zu fühlen. Also denken wir, wir fühlen genug, ja. Und wenn ich dann in eine Meditation gehe, können 2 Dinge passieren. Ich will die Verbindung nach oben, aber mir fehlt die Verbindung nach unten zu dem Körper. Die fehlt mir eher schon durch meinen funktionellen Freeze. Und dadurch trenne ich mich noch mehr von dem, was meine Physiologie bräuchte. Das ist das eine. Das zweite, für jemand, der vielleicht noch nie wahrgenommen hat, dass der Bauch in Ruhe blubbert. oder dass der Atem anhält. Wir gehen alle mit so angespanntem Bauch auch durch die Gegend. Ja, das war ja auch so in, immer den Bauch einzuziehen. Und ich dich dazu anleite, fühle jetzt in dein Atem. Für jemand, der irgendwas erlebt hat, was da gerade so unter der Oberfläche blubbert, den Atem zu spüren, kann traumatisch, retraumatisierend werden in dem Sinne. Das heißt, wir müssen, ich finde, insbesondere bei diesen körperorientierten Ansätzen ist es sehr sinnvoll zu wissen, was vor uns liegt und was passieren kann. Und insbesondere beim Thema People-Pleasing. Vielleicht merke ich, diese Asana oder diese Atemübung tut mir überhaupt nicht gut. Aber vor mir sitzt jemand, die hat ja Plan und ich will mir jetzt was Gutes tun. Mhm. Also muss ich jetzt diese Atemübung machen und bekomme im Prinzip eine Panikattacke im Nachhinein. Ja, also das ist da genau wie du gesagt hast. Nur Yoga ist ja nicht immer Self-Care. Nur Atemübung ist nicht immer Self-Care. Und das kann bedeuten, dass ich in 3 Monaten durchaus davon anders profitiere und Verbindung zu dem Körper eher bekomme und merken kann, weil ich wirklich in die Kindeshaltung gehen will, weil ich Ruhe möchte, ja. Mhm. Und oft fühlen wir das gar nicht. Oft wissen wir das eben gar nicht, ja, wenn wir dieses Wissen über uns selbst nicht haben. Das heißt, da würde ich immer genauer hingucken, entspricht das auch meinem Impuls? Entspricht das gerade meinem Impuls? Nur weil ich das gebucht habe, muss ich wirklich dahin. Entspricht das gerade meinem Impuls?
Mhm. Ja.
Oder würde mir was anderes heute gut tun? Auch eine wichtige Frage.
Und ich finde da 2 Punkte so wichtig, weil das erlebe ich auch in der Arbeit als Ärztin immer wieder, ja, dass Menschen so eine schlechte Wahrnehmung für ihren Körper haben. Ich möchte das Wort schlecht eigentlich gar nicht nehmen, aber so eine erschwerte Wahrnehmung vielleicht, nehmen wir das, dass sie eher auf das vertrauen, was ich ihnen sagen würde, obwohl ich sie seit 10 Minuten kenne, als auf sich selbst zu hören. Und ich hatte da gerade vor ein paar Wochen so, auch wieder so eine Situation, die ich so absurd fand. Aber für die Person war das nicht absurd, ja. Die kam und sagt, oh, ich habe so ein Problem im Winter mit dem Eisbaden, weil mir meine Gelenke so wehtun. Was soll ich denn machen? Mhm. Und meine Antwort, na, dann gehen Sie doch nicht Eisbaden. Und ich schaut mich an und war so, hä?
Das war aber Eisbaden ist doch gut.
Genau, das war überhaupt keine Option, ja.
Ja.
Sie sagte wirklich so, ich habe so ein Thema damit, Eisbaden zu gehen, ich würde lieber in die Sauna gehen. Ja, aber dann machen Sie das doch. Hä? Aber ich höre doch immer. Und das ist einfach nur so ein Anzeichen. Ne? Und das
andere,
du sagst mit den Grundbedürfnissen, mein Partner und ich haben auch mal so ein bisschen den Running Gag. Ja, wenn ich irgendwann, was wir als Unternehmerin immer mal wieder haben, an so einen Punkt komme, nichts funktioniert, das geht alles den Bach runter, schaut er mir auch immer tief in die Augen und sagt, 1,5 Liter Wasser trinken gehen, Powernap machen und danach können wir weitersprechen.
Ja.
Und es wirkt.
Ja, ja, total.
Ja.
Und Eisbaden ist auch so ein Beispiel. Wenn wir schon sehr viel Survival-Stress haben, wenn unser Glas schon voll ist, dann ist unser Körper an sich beschäftigt. Das ist auch etwas, was ich immer sagen würde, wenn jemand zu mir kommt, würde ich niemals fasten, würde ich niemals irgendwelche Eisbaden oder sonstige wirklich extreme Sachen empfehlen, einfach weil it can blow up your system. So, auf Englisch gut gesagt.
Absolut.
Und Eisbaden ist im Prinzip, viele werden sagen, aber das beruhigt mich ja so. Oder wenn ich abends nicht einschlafen kann, ja, machen sich manche irgendwie Eispacks. Andere sagen, das mobilisiert mich ja so. Eisbaden bewirkt ja im Prinzip, ist quasi ein Shock to your system. Und das ist ganz oft etwas, was noch zusätzlich an Stress dazu tut. Mhm. Ja, das heißt, da würde ich erstmal die Finger von lassen, an erster Stelle. Und wenn ich sowas brauche, das ist auch immer so ein Zeichen, wenn ich sowas brauche, damit ich mich wach fühle, wenn ich sowas brauche, damit ich einschlafen kann, dann bedeutet das, dass mein Nervensystem nicht von alleine rauf und runter fließt. Und das bedeutet, es ist per Definition dysreguliert.
Ja.
Nochmal, um das Thema Selfcare abzurunden, wenn ich davon abhängig bin, dass ich meine Yogastunde mache, dass ich joggen gehe, dass ich nur eine bestimmte Art an Lebensmittel esse, damit es mir gut geht, dann habe ich mir so einen goldenen Käfig aus Routinen und Tools und Ressourcen gebaut und brauche all das, damit es mir gut geht, damit mein Nervensystem nicht durchdreht sozusagen. Und das bedeutet, ich bin überhaupt nicht frei. Das bedeutet, dass ich immer wieder externe Hilfe brauche. Und das bedeutet, mein Nervensystem macht es nicht von alleine.
Dann sind wir ja wieder von der inneren Sicherheit weg. Ne?
Richtig.
Und wenn das passiert, dann.
Richtig. Ja. Und das heißt, wir schwingen dann immer hier oben. Und das bedeutet, ich brauche immer etwas, was mich so ein bisschen runterbringt als Beispiel oder hoch. Ja, wir haben natürlich noch die zweite Extreme von der Prokrastination, von dem Resignation, Hilflosigkeit. Ja, auch im Unternehmertum, das sind ja immer so diese Freeze-Komponenten. Und da brauchen wir auch, wenn ich irgendwie unbedingt Sachen brauche, um mich zu motivieren, um hochzugehen, um wach zu sein, ja, im positiven Sinne, dann bedeutet das, mein System hat eigentlich von alleine, findet diesen Weg nicht. Und das bedeutet, es macht zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge, die eigentlich gar nicht zu der Aufgabe passen. Und das ist das, was wir benennen würden, ist ein dysreguliertes Nervensystem. Ja, und deswegen auch hier ist wieder, das ist ein sehr modischer Begriff jetzt geworden, Nervensystemregulation. Das findet man jetzt bei jedem Instagram-Coach. Und wenn jemand dann sagt, mit diesen 5 Übungen regulierst du dein Nervensystem, dann bietet diese Person im Prinzip nichts anderes als nur noch mehr Tools, von denen du abhängig bist. Das ist keine wahre Nervensystemregulation. Nervensystemregulation bedeutet, ich lerne, meine Bälle loszulassen, damit mein Nervensystem wieder Raum und Flexibilität hat, von alleine mit den Anforderungen des Lebens zu schwingen,
ja,
ohne dass ich was von außen brauche.
Ja.
Was nicht bedeutet, dass wir natürlich uns Ressourcen und Tools als Hilfe, während wir diesen Weg gehen, ja, nicht zunutze machen können, definitiv. Aber das ist nicht die eigentliche Arbeit.
Was würdest du zum Abschluss sagen für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zuhören und genauso wie ich hier sitzen und nicken und sagen, ja, ja, ich brauche das alles. Wir wollen ja natürlich keine Tools oder To-Dos reingeben, was man machen muss. Aber was sind die nächsten Intentionen oder vielleicht Gedanken, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen darf, um seinem eigenen Nervensystem hier näher zu kommen oder dieses Portal letztendlich, was du für uns alle so wunderschön über deine kraftvollen Worte geöffnet hast, ein bisschen weiter öffnen zu können?
Ich würde damit anfangen, wo gibt es Menschen um mich herum, wo ich sein kann, in der Form, in der ich gerade bin. Weil dir das Fundament dieser Arbeit, das Fundament ist wirklich das Gefühl der Sicherheit, das ist das Safety, das ist da, wo ich die Maske ablegen kann. Und das kann natürlich, das ist etwas, was man in einem Coaching-Kontext erleben kann oder aber auch, bei welchen Menschen fühlst du dich du, fühlst du dich sicher? Das ist da, wo ich mit anfangen würde. Und suche mehr davon. So
ja.
Das Zweite, was ich machen würde, ist wirklich dieses sehr banale Thema von Grundbedürfniserfüllung. Das dritte Thema, was ich sagen würde und machen würde, ist bei so Kleinigkeiten wie Survival First Aid, würde ich das nennen. Wenn ich mir gerade wehgetan hat, wenn ich mir gerade irgendwas eingeklemmt hat oder ich habe hier so einen Trip-Trap immer stehen von meinen Kindern, wenn ich in meinem Fight-Flight bin und mich im Raum nicht gut wahrnehme, da laufe ich schon mal dagegen. Ja, also jeder kennt diese blauen Flecken, wo man nicht weiß, wo die herkommen. Und wenn ich mir also da einmal in meinen Zeh stoße und wirklich wehtue, dann würde ich den Zyklus durchbrechen, indem ich mir die Zeit nehme, den Schmerz zu fühlen, indem ich mir die Zeit nehmen würde, mich zu versorgen, zu gucken, brauche ich ein Icepack oder nicht, indem ich vielleicht kurz fluche und das zum Ausdruck bringe, dass es wehgetan hat. Warum? Weil wir gelernt haben, bei so kleinsten Dingen so tun, als ob sie nicht da wären. Ja, und dann packen wir nur noch mehr an diesen ganz kleinen Dingen in unsere Gläser rein. Das heißt, es sind drei banalsten Dinge, die noch nichts mit fancy Tools haben, ist, wo hast du die Menschen um dich herum, wo du dich sicher fühlst und suche mehr davon? Ja, das zweite wäre Grundbedürfnisbefriedigung über alles. Und das dritte wäre, wenn Sachen im Alltag passieren, hör auf, sie zu verleugnen. Selbst wenn das so was Kleines ist, wie eben dich an diesen Trip-Trap gestoßen zu haben. Ja, weil wie schnell sind wir auch da? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wie schnell ist es so, dass wir warten, bis es wirklich schlimm wird, dass wir uns versorgen? Ja, das ist dieses Beispiel von den Stapelsteinen. Das ist genau diese Dynamik.
Ja.
Und die wollen wir durchbrechen, durch diese kleinsten Dinge. Also wenn ich drei ganz einfache kleine unspektakuläre und sehr uninstagrammable Dinge mitgeben könnte, dann wäre das. Genau.
Das kann ich ja dann auf Social Media irgendwo wieder lesen.
Ja.
Nein, aber ich glaube, genau das ist es, oder? Wir haben das so oft, finde ich, dass die Dinge, die so unspektakulär wirken, die eben nicht diese fancy, shiny Objects sind, diese, ich weiß auch nicht, die in uns halt auch wieder Dopamin und Begeisterung hervorholen. Ne? Das ist, es ist nicht glamourös, auf seine Grundbedürfnisse zu achten, aber es bringt einen weit, ja, genau wie du das sagst. Von dem her, vielen Dank, dass du die nochmal so in den Fokus stellst. Und ich glaube, gerade in Zeiten, durch die wir auch gerade gehen, wo vieles im Außen sehr unsicher erscheint, viele sehr durchwirbelt, ja, ist genau das, was du sagst. Wo sind die Menschen, die mir gut tun? Wo sind die Menschen, wo wir in Resonanz gehen? Wie kann ich auf mich selber achten? Denn wahrscheinlich ist dieses Thema, die innere Sicherheit aufzubauen, das ist wahrscheinlich seit Anbeginn der Menschheit essentiell. Aber es war noch nie so wichtig wie jetzt, wo wir so schnell über ein kleines Smartphone oder über das Internet mit allem auf dieser Welt in Kontakt sein können, ob uns das gut tut oder nicht. Und umso schneller müssen wir da in unsere Safety Zone kommen können, ja, weil wir einfach über Social Media Bilder sehen können, die hätten wir vor 10 Jahren never ever irgendwo gesehen oder Informationen und, ne? Und von dem her, ja, halte ich das für eine der wichtigsten Arbeiten an uns selbst, die wir machen können. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du die für so viele Menschen so begleitest. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Danke für die Bühne.
So gerne. Und Isa, ich habe eine allerletzte Abschlussfrage für dich. Mhm. Ich habe in letzter Zeit viele spannende Gäste in meinen Podcast eingeladen. Und bitte immer eine Frage dazulassen für den nächsten Podcast-Gast, die nicht unbedingt was mit einem Thema zu tun hat, sondern einfach, die man auch abends bei einem Abendessen mit spannenden Menschen, wenn man sich kennengelernt hat und Smalltalk schon längst Geschichte ist, sich stellen würde. Und da würde ich dir gerne eine geben. Und die für dich kam, war, wie möchtest du, dass man sich an dich erinnert? Nicht in einer großen, sondern in einer kleinen, intimen Art und Weise.
Wie möchte ich, dass sich jemand an mich erinnert?
Was sind die kleinen Dinge im Alltag, wo wir sagen, ach, das erinnert mich so sehr an Isa?
Oh, ich merke gerade, ich werde sehr berührt. Irgendwie muss ich an meine Kinder denken.
Das ging mir auch so bei der Frage.
Ja, also ich bin gerade so, oh Gott, gerade ist mir kurz die Kehle zugegangen. Ich glaube, dass ich da war. Ich glaube einfach, dass ich da war. Im Sinne der Präsenz, im Sinne von, wir müssen hier nicht irgendwie eine super tolle Lösung jetzt für etwas haben, sondern ich bin hier, ich warte auf dich, ich warte, bis du mich findest, weil ich bin hier, egal was. Ja. Wenn ich jetzt so an meine Kinder denke, ja, das vielleicht einfach als jemand, der da war. Und das meine ich nicht in dieser eben People-Pleaser-Modus für alle und alles und sondern präsent, und dann halten wir hier jetzt den Raum einfach für das, was da ist, und bleiben da drin zusammen, und I'm here.
So schön. Ja.
Ja.
Mit der vollen Präsenz.
Ja.
Schön. Liebe Isa, ich danke dir für das Interview. Da waren so viele spannende Dinge drin. Herzlichen Dank für deine Expertise und noch viel größeren Dank für wirklich dieses Dasein, ja, dieses unerschütterliche Dasein, nicht nur im Kleinen mit deinen Kindern, sondern, wie ich finde, auch in einem sehr großen, sehr öffentlichen Raum. Und ich freue mich, wenn wir uns in ein paar Jahren vielleicht wieder im Podcast hören und sehen, wo wir dann stehen, aber natürlich auch zwischendurch hören. Und ich freue mich immer sehr, von dir lernen zu dürfen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Jana, gleichfalls. Vielen Dank nochmal.
So, das war das spannende Gespräch mit der lieben Isa. Ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Ich hoffe, es hat etwas in dir angeregt. Lass mich doch super gerne auf Social Media oder auch gerne per E-Mail wissen, was das Ganze mit dir gemacht hat. Ich hatte wieder viele Aha-Momente, die ich mit in meinen eigenen Alltag und in meine Arbeit nehmen werde. Und wenn dir das gefallen hat, dann achte jetzt in nächster Zeit noch mal mehr auf diesen Podcast, denn ich habe so spannende Gäste für dich geplant. Ich habe so viel vor, und es lohnt sich hier natürlich regelmäßig reinzuschauen. Auch diese Formate, die ich reinbringen möchte, dass wirklich Gäste für andere Gäste Fragen stellen, finde ich ganz wertvoll, weil wir eben auch hier, ja, wirklich den Vorhang lüften und dahinter schauen und eben auch schauen, was bewegt Menschen wirklich? Was fragen sie sich wirklich? Und was passiert, wenn man die Tür öffnet und ein wenig mehr in die Tiefe geht? Von dem her, lass mich wissen, was dieses Gespräch mit dir gemacht hat. Ich schicke dir einen ganz herzlichen Gruß und bis zur nächsten Folge. Und das war auch schon die aktuelle Episode des Healthy High Performance Podcast. Ich hoffe, du hast ganz viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen können und ich danke dir von Herzen, dass du hier heute mit dabei warst. Eine Bitte an dich, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem du das Gefühl hast, diese Person könnte auch von diesen Inhalten profitieren, dann teile bitte diesen Podcast mit dieser Person. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt, denn so wird der Podcast einfach von noch mehr Menschen gefunden. Wenn du Themenwünsche hast, melde dich jederzeit bei meinem Team und mir und ich freue mich, dich in der nächsten Folge hier wieder begrüßen zu dürfen.